Ja, ich predige heute Morgen über eine Bibelstelle, die ich mir nicht selber ausgesucht habe. Und das kann ja schon ein bisschen herausfordernd sein. Und es ist so bei uns in Bülach, wir haben immer Ende Jahr, ziehen wir ein Jahreslos. Und ich predige dann jeweils darüber. Das ist für mich immer sehr interessant, oder was kommt jetzt für einen Vers. Und diesmal hat das die Lucretia gezogen, eine von den kleinsten von der Sonntagsschule. Und sie hat den obersten Vers genommen von diesen ganzen Filmen. Ich dachte, hui, nein, kommt das gut. Und jetzt habe ich es, oder? Und es war wirklich eine Herausforderung, muss ich sagen. Und ich habe wie gefunden, ja gut, ich nehme jetzt den auch für heute. Ich würde nicht irgendeine Predigt zücken, weiss ich was für eine, irgendwie zum Glänzen oder so, sondern es soll einfach normal sein. Und das ist ein Jahresvers von Bülach. Und ich hoffe schwer, dass der auch heute Morgen zu uns auch redet in unsere Situation hinein. Das steht im Epheser 1, Vers 17. Da heißt's: Und ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, dass er euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen könnt. Könnt ihr vorstellen, wo der Vers vorgelesen worden ist, haben alle geraunt, ui, und haben mich angeschaut. Über das willst du predigen? Und ich habe gedacht, ui, nein, ich kann leider nicht jemanden anschauen, weil ich wieder letztes in der Reihe. Ja. Aber das ist jetzt ein Einblick ins Gebetsleben von Paulus. So hat er für Christen in Ephesus gebetet. Und das ist ihm wichtig gewesen. Und es steht sogar im Vers 15 vorher, dass er nicht aufhört, so für Christen zu beten. Und wenn wir zu dieser Zeit gelebt hätten, von Paulus, hätte er genauso auch für uns gebetet. Das muss ihm also extrem wichtig sein. Und es ist darum so, weil da geht es um eigentlich etwas Zentrales im christlichen Glauben. Es heißt: Und ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit. Ja, was bittet er denn? Was will er genau? Dass ihr ihn erkennen könnt. Oder wie Neues Leben übersetzt: Damit eure Erkenntnis von Gott immer grösser wird. Also die Epheser sollen den Vater von der Herrlichkeit immer tiefer erkennen. Und ich finde interessant, dass der Paulus da Gott als Vater von der Herrlichkeit bezeichnet. Er hätte ja können Vater von der Liebe oder irgendwie von der Barmherzigkeit oder von der Allmacht. Aber er nennt da ihn Vater von der Herrlichkeit und zeigt damit auch das, was er für die Gläubigen soll sein. Also was Objekt von der Begierde soll sein für die Gläubigen oder von der Erkenntnis, eben die Herrlichkeit. Ich finde, das Wort Herrlichkeit hat etwas Erhabenes an sich. Und im Griechischen steht das Wort Doxa. Doxologie, vielleicht haben wir das schon gehört. Doxa. Und das meint, wir können es übersetzen, auch mit Ehr. Vater von der Ehr ist das. Oder der Vater vom Glanz. Der Vater von der Majestät. Vater von der Pracht. All das kommt da zum Ausdruck. Der Paulus beschreibt die Herrlichkeit am 1. Timotheus 6 als Licht, das niemand aushalten kann. Was so eine Eindringlichkeit hat und das darum auch Gott bis jetzt noch nie jemand gesehen hat. Gott Vater. Das ist also Ausdruck von der Heiligkeit von Gott. Und die Herrlichkeit beschreibt aber auch seine unendliche Schönheit. Habt ihr gewusst, dass Gott mega, mega schön ist? Und nicht nach einem menschlichen Bild, sondern nach einem göttlichen Bild, nach einem Maßstab. Also die Schönheit, die übersteigt unseren irdischen Maßstab. Und ich glaube, wenn wir die Schönheit jetzt würden voll sehen, es würde es wie verjagen. Das ist im wahrsten Sinn vom Wort. Wie die Schönheit hat keine Grenzen. Und die Bibel deutet die Schönheit so zwischendurch mal ein bisschen an. Zum Beispiel im Psalm 17, Vers 15. Da heißt: Ich aber werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. An deinem Anblick mich sättigen, wenn ich erwache. Und ich denke, das ist auch, ich weiss jetzt den Namen nicht mehr, aber der Bruder, der letzte Woche die Abdankung war, wie heisst er? Willi, genau, der Willi. Ich kenne ihn ja nicht, aber der Willi, der macht das jetzt. Der steht jetzt vor Gott und sättigt sich mit dem Anblick. Und wenn er einmal etwas sagen zu uns, würde er sagen: Hey Leute, es ist so unglaublich schön. Und das ist genau der Punkt von dieser Schönheit, oder? Du machst die Augen das letzte Mal zu auf dieser Welt und sofort machst sie auf und siehst Gott und denkst, oh, und dann sättigt dich in eine Ewigkeit. Das ist mega. Oder auch der Psalm 126. Der nimmt das Bild vom Träumenden. Träumenden, gibt das Lied, wir werden sein wie die Träumenden, die nicht fassen, was sie sehen. Und ich ergänze einen Träumenden, der da steht und denkt, also zuerst denkt er wahrscheinlich mal ganz lang gar nichts, und irgendwann, weil ihm das Maul offen steht, und irgendwann denkt er, hey, das kann nicht real sein. Das ist zu schön, das ist unmöglich. Ich träume, aber die Wahrheit ist, es ist real. Die Herrlichkeit ist das Erstrebenswerteste, was es in der ganzen Ewigkeit gibt. Ich muss es nochmal sagen, nehmen wir mit einem Satz. Die Herrlichkeit ist das Erstrebenswerteste, was es in der ganzen Ewigkeit gibt. Und jetzt sagt der Paulus, Gott ist der Vater von dieser Herrlichkeit. Also er ist die Quelle davon. Aus ihm heraus kommt das alles. Und der Gott soll unser Forschungsgegenstand werden, oder sein. Also etwas Besseres hätte man sich ja gar nicht aussuchen können. Das ist ja absolut genial. Und wisst ihr, eigentlich müssten wir alle ein Problem haben. Wisst ihr was? Dass wir uns fast nicht lösen können mit der Beschäftigung von diesem wunderbaren Forschungsgegenstand, von dieser Herrlichkeit. Dass wir ständig zu spät arbeiten können. Noch zu wenig schlafen, weil wir es nicht lösen können. Also ich vermute, das Problem haben wir recht gut im Griff. Vielleicht zu gut, ich weiß es nicht. Ja. Aber es ist eigentlich schon krass, wenn man sich vorstellt, so etwas unbeschreiblich Schönes, etwas Prachtvolles, etwas Eindringliches. Und es ist so, dass man sogar über Leichen gehen würde, um das zu geniessen, wenn wir die Herrlichkeit einigermaßen erfassen können. Aber jetzt ist die grosse Tragödie, die Herrlichkeit ist für uns Menschen unerreichbar. Unerreichbar. Der Mensch hat aus sich aus null Zusammenhang mit dieser Herrlichkeit. Er hat keine Chance, sie zu erreichen. Römer 3,23 sagt, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Alle. Alle. Das ist eine Katastrophe. Der Mensch hat aus sich aus nichts zu tun mit der Herrlichkeit und er wird sie auch nie erreichen. Er wird jenseits von dem Wunder müssen seine Ewigkeit verbringen. Das ist echt doppelt katastrophal. Erstens mal verpassen wir Menschen so etwas unfassbar Schönes. Und das Zweite, wir müssen am Ort der sogenannten Verlorenheit dahin vegetieren. Gott sei Dank geht der Vers noch weiter. Ja, da bin ich so froh. Es heisst nämlich weiter, und Menschen, und sie werden umsonst gerechtfertigt, also gerecht gesprochen, umsonst gerecht gemacht, durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und das immer wieder mal hat es Momente, wo mich das umhaut. Umsonst, einfach geschenkt, gratis für dich, nur durch den stellvertretenden Tod von Jesus am Kreuz ermöglicht. Wisst ihr, Gott hat schon etwas dafür zu tun, aber wir nicht. Das ist Gnade. Und es ist so gut, wenn es es immer wieder mal bewegt. Das kann man ja nicht auf Knopfdruck machen. Aber es kann, man kann es anstreben, man kann es wählen. Sogar einmal zu Tränen bewegt zwischendurch. Und das bietet Gott jedem Menschen an. Auch dir. Und meine Frage heute Morgen ist, hast du das schon mal angenommen? Mal ganz bewusst in einem Schritt, hey, ja, das will ich. Weil wenn nicht, was gibt es Besseres, als das Jahr so anzufangen? Du kannst in einem einfachen Gebet machen, dass du Jesus sagst, dass er deine Schuld vergibt, deine Lebensschuld, und in dein Leben kommt. Und er kommt und macht dich neu. Und du wirst die unerhörte Herrlichkeit wirst erreichen. Aber jetzt ist so, die Herrlichkeit, die soll jetzt schon unser Leben immer mehr prägen. Wirklichkeit werden. Wir sollen den Vater von der Herrlichkeit tiefer kennenlernen. Um das ringt der Paulus in dem Gebet. Da betet er darum. Und wisst ihr, was das bedeutet, dass er darum betet? Das bedeutet, es passiert nicht automatisch. Sonst würde ich nicht dafür beten. Aber er betet, dass ihr ihn erkennen könnt. Ihn erkennen. Und das griechische Wort, das wir mit erkennen übersetzen, das meint eine Erkenntnis, wo das geistliche Leben kraftvoll bewegt. Und zwar die ganze Person, nicht nur das Hirn. Das ist eine Erkenntnis, die Lauheit im Glauben vertreibt. Das ist eine Erkenntnis, die einem in Bewegung bringt, die einem verändert. Und man will die Veränderung dann auch. Es ist etwas, wo man sagen kann, es ist eine Veränderung von innen nach außen. Nicht eine aufgesetzte, sondern von innen her passiert etwas. Das ist die Erkenntnis, die das auswirkt. Jetzt wir Europäer, ich behaupte mal, wir sind ein bisschen kopflastig eher und verwechseln manchmal Erkennen mit Wissen. Man weiss etwas und denkt, ja, ich habe es erkannt. Aber man kann etwas wissen und biblisch immer noch nicht erkannt haben. Ich möchte das zeigen an einer Stelle. Ich habe mir überlegt, soll ich jetzt das wirklich machen? Am ersten offiziellen Sonntag schon, wenn ich mich mal quasi vorstelle. Aber ja, ich könnte ja schauen, was ihr damit macht. Und zwar ist es so gewesen, dass ja Gott den Adam erschaffen hat. Und am Anfang hat es auch Eva noch nicht gegeben. Und er hat den Auftrag gehabt, du den Tieren einen Namen geben. Und Adam, ja, der hat das gemacht, der hat gefolgt, oder? Er hat die vielen Tiere gesehen. Hat dann angefangen, ja gut, du bist ein Esel, okay, ja, du bist ein Rhinoceros, und ja, du bist ein Würmli, und du bist ein Spatz. Das einfach durchgemacht. Und mit der Zeit ist er immer depressiver geworden. Weil er hat kein Vis-à-vis gefunden. Er hat gemerkt, ich bin allein als Mensch. Und Gott hat Erbarmen über ihn, hat ihn in einen tiefen Schlaf fallen lassen, hat Eva erschaffen. Das war das Erwachen, oder? Hat sie. Also ich meine es positiv. Der Adam ist aufgewacht, hat seine Traumfrau gesehen. Gut, sie war auch die Einzige, die es gehört, aber. Aber sicher, es war wirklich eine Traumfrau oder, für ihn. Und dann heisst es im 1. Mose 4, Vers 1, ganz etwas Interessantes. Es heisst, und der Mensch erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar Kain. Was ist jetzt echt da mit Erkennen gemeint? Quizfrage. Haben die vielleicht ganz lange Gespräche geführt, bis tief in die Nacht rein, um sich besser kennenzulernen? Und irgendwie komischerweise ist Eva schwanger geworden, man weiss nicht wieso. Also es hat vielleicht schon mit langen Gesprächen angefangen. Aber es ist ganz sicher nicht dabei geblieben. Oder? Ganz klar nicht. Der Adam hat Eva erkannt. Das heisst, sie haben sich seelisch und körperlich verschmolzen. Und jetzt könnte man sagen, ja, und trotzdem haben sie nachher ein Leben lang gebraucht, um auseinander schlau zu werden. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber wir sehen, also Erkennen ist, geht wirklich tief. Das betrifft wirklich das ganze Menschsein. Um einen Menschen zu erkennen, tiefer, braucht man Gott eigentlich, also Gottes Geist, der einem hilft, eigentlich nicht unbedingt. Aber um Gott tiefer zu erkennen, dort ist es anders. Wir können Gott aus uns heraus nicht tiefer erkennen. Der Reformator Zwingli, der hat einmal gesagt, was aber Gott ist, das wissen wir ebenso wenig, wie ein Käfer weiß, was der Mensch ist. Und das hat der Paulus auch gewusst. Darum hat er es auch berücksichtigt in dem Gebet. Wie er betet, dass er euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist. Das heisst also, wir brauchen seine Selbstoffenbarung. Wir brauchen geistliche Weisheit. Gott muss sich also wie sein Wesen preisgeben, ein Stück weit, damit wir ihn erkennen können. Wie er tickt. Wie denkt Gott? Wie ist Gott? Ich meine, anhand der Schöpfung kann man ein bisschen etwas erahnen. Aber irgendwann ist er mal fertig. Gott muss sich uns preisgeben, sonst kommen wir keinen Millimeter weiter in diesem Prozess. Ist das in dem Fall für uns ein passiver Vorgang, wo wir nur Empfangene sind ohne eigenen Beitrag? Einerseits ja. Einerseits ja. Darum betet der Paulus ja auch nur für die Epheser und sagt ihnen nicht, dass sie jetzt das und dieses tun sollen. Ein Beispiel für so eine passive Erkenntnis ist auch der Apostel Johannes. In Offenbarung 1 wird uns das beschrieben, wie er auf der Insel Patmos in der Verbannung ist. Es ist Sonntag, er betet. Super. Hoffentlich nicht am Sonntag. Aber dann auch. Und dann plötzlich ertönt hinter ihm ganz eine gewaltige Stimme. Er dreht sich um und er sieht den verherrlichten Christus vor ihm stehen. Und das haut ihn total um. Oder eine Erkenntnis. Er ist da passiv. Aber andererseits ist die tiefe Erkenntnis von Gott, vom Gott von der Herrlichkeit, auch ein aktiver Vorgang. Der Paulus hat ja die Sehnsucht in sich hinein, wo sich in dem Gebet ausdrückt. Er hat eine Sehnsucht, wenn das doch die Epheser nur noch mehr würden verstehen. Und um das betet er immer wieder. Und jetzt ist es so, wenn man eine richtige Sehnsucht hat für etwas, dann sucht man Weg, das Wirklichkeit werden zu lassen, dem entgegengehen. Man streckt sich aus nach dem, oder? Ist doch so. Wenn man irgendwie Sehnsucht hat. Ich meine, das beste Beispiel ist ja, es ist ja die Verliebtheitszeit. Was man da für Wünsche hat und sich möchte sehen und was man da auf sich nimmt, das ist enorm. Also, das geht ein bisschen da rein. Und jetzt ist es so, dass Gott auch zeigt, dass es Weg gibt in dem Prozess, wo man sich ausstrecken kann. Zum Beispiel Jeremia 29, 13, 14. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich vielleicht, wenn es passt, finden. Nein, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Suchet ihr den Herr. Suchen wir den Herr. Klar, wieso soll ich ihn suchen? Ich habe ihn ja schon gefunden. Okay. Ich würde sagen, touché. Ich formuliere es anders. Suchen wir die tiefere Erkenntnis von dieser Herrlichkeit von Gott. Suchst du die tiefere Erkenntnis von Gott? Oder hast du das Gefühl, ja, ich habe die schon? Also das wäre fast ein bisschen überheblich, weil die ist enorm ewig. Suchen ist ein Ausdruck von einer Sehnsucht. Wie können wir denn das suchen? Wie können wir dafür gehen? Ich meine, das wäre jetzt auch so ein Punkt, der gut wäre für den Hauskreis oder für das Miteinander austauschen. Wie kann man dafür gehen? Was kann man da machen? Aber vielleicht müssen wir ja gar nicht so viel Neues machen. Vielleicht müssen wir mehr das, was wir tun, mit mehr geistlichem Tiefgang machen. Und uns vermehrt fragen, warum mache ich eigentlich, was ich mache? Warum suche ich den Gottesdienst zum Beispiel? Wäre jetzt noch spannend zu sehen, was habt ihr, was hast du für eine Erwartung gehabt, wo du heute Morgen den Platz eingenommen hast? Hast du überhaupt eine gehabt? Nein, ich wollte es gar nicht wissen. Sitze ich einfach nur rein, weil ich mir das angewöhnt habe? Oder möchte ich, dass Gott mich wirklich anspricht, so aus der Ewigkeit aus in mein Leben hinein? Und wenn ich die Erwartung habe, was kann ich dazu beitragen, dass das passiert? Das ist geistlicher Tiefgang. Das ist ein rechter Unterschied zwischen einfach hier hückeln und mal schauen, was passiert. Gott ist ja manchmal gnädig, oder? Dass er auch so spricht. Aber, ja. Oder die Frage, warum lese ich in der Bibel? Lese ich in der Bibel, dass ich kein schlechtes Gewissen habe? Ja, weil es einfach gut ist. Oder lese ich in der Bibel und frage mich dabei, was willst du mir Gott heute sagen? Was ist dir wichtig für mich? Das ist Tiefgang. Oder die Frage, was hat meine Mitarbeit in der Gemeinde für einen Wert? Klar, es ist wichtig, es braucht helfende Hände, es ist wertvoll, aber ist das alles? Ich glaube, manchmal vergessen wir auch ich, dass wir am Tempel von Gott mitarbeiten. Und dass das grossartigste Bauwerk ist in der Ewigkeit. Im ganzen Universum. Also es gibt nichts Grösseres. Ich kann sagen, der Eiffelturm ist ein Lego-Türmchen, das nicht im Kinderbett Platz hat, verglichen zu dem Bauwerk, das Gott mit uns baut und uns einlädt. Ich glaube, das vergessen wir manchmal ein bisschen. Also das heisst, wenn ich Kinder hüte in der Gemeinde, ich baue einen Tempel von Gott. Oder wenn ich einen Zopf backe, gut, das wird eher weniger vorkommen, dass ich einen Zopf backe. oder wenn jemand Träume reinigt, ich baue am grössten Bauwerk. Oder wenn ich eine Andacht halte bei den Goldis, ich setze einen Mauerstein ins Heiligtum Gottes, wo ewig bleibt. Mit dieser Andacht zum Beispiel. Wenn das keine Ehre ist und ich bin gewürdigt und eingeladen, mega. Gott kann uns also seine Herrlichkeit tiefer eröffnen, wenn wir den Glauben mit Tiefgang leben und bewusster leben. Und ich glaube, wir haben das Recht zu Manko, wenn wir die Herrlichkeit erst im Himmel erwartet, anstreben. Ich glaube, es fehlt uns dann wirklich das Benzin für den Glauben jetzt. Dass wir wie jetzt auch zu wenig Gas geben können und dann aus eigener Kraft leben. Jetzt, was passiert dann genau? Was wirkt dann so ein Erkenntnisschub aus? Wenn ich wieder ein bisschen mehr checke, da das im ganzen Sinn, was bewirkt das? Ich möchte das mal an vier Bibelstellen zeigen. Es gibt sicher noch viel mehr Gedanken dazu. Die erste Bibelstelle ist 2. Petrus 1, Vers 2. Da heißt: Gnade und Friede werden euch immer reichlicher zuteil. Mal bis daher. Also Gnade und Friede. Stell dir vor, das ist etwas, das dein Leben mega fest anfängt zu prägen. Gnade und Friede. Wäre das etwas Positives? Das wäre mega, oder? Mega geniessbar, auch in schwierigen Momenten. Und jetzt heisst es weiter: In der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Also in der Erkenntnis Gottes wird Gnade und Friede in deinem Leben, in unserem Leben, sich ausbreiten. Oder gerade ein Vers weiter, was heisst, dass eine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Also das heisst schon mal ziemlich viel, oder? Alles zum gottgefälligen Leben geschenkt. Und jetzt wie denn? Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit. Die Erkenntnis wieder. Die dritte Stelle. Paulus betet im Kolosser 1, Vers 10, dass die Kolosser weiterkommen im Glauben, wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Also Wachstum durch Erkenntnis. Reife durch Erkenntnis. Nicht noch ein bisschen mehr anstrengen. Komm, noch ein bisschen mehr. Hopp. Komm, jetzt machst du noch eine Runde. Das kommt. Habt ihr schon mal einen Baum gesehen, Schweizer beim Wachsen? Ja, ja. Klar, manchmal ist es ein bisschen übergegangen. Das Opfer bringen ist manchmal schon auch noch anstrengend. Aber jetzt der Aspekt, der ist auch wahr. Und noch die letzte Stelle, 2. Korinther 3,18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Gut. Und dann, was passiert? Und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also die Herrlichkeit, die färbt ab. Das ist Abfärben. Die verändert uns. Wir gleichen uns Jesus an. Und das ist ein Erkenntnisprozess, der mega wichtig ist, weil das ist wie unser, dass du dieses geistliche Feuer in uns hinein, wie am Leben erhalten. Das ist, wie wenn man immer wieder mal ein Scheitel Feuer rührt. Und wenn das nicht passiert, was passiert mit dem Feuer? Es wird kleiner, die Kraft nimmt ab. Das ist wie beim Auto, wenn du nicht mehr Benzin nachtankst, irgendwann einmal musst du selber stoßen. Und das ist nicht so angenehm. Übrigens, der Prozess, der Erkenntnisprozess, der geht nicht für sie nur durch Neues. Dass wir immer wieder Neues hören und erfahren. Oder durch ausgeklügelte theologische Sonderfragen auszubeindeln. Das kann interessant sein, aber das meistens nur das Wissen betreffen, nicht die Erkenntnis im Ganzen. Ich bin auch froh, dass das nicht nur durchs neue Fürsche geht. Das wäre mein Handy als Pastor. Immer wieder etwas Neues und Neues. Wow. Wie oft hat mich Jesus schon im Herz angesprochen durch Wort oder Sätze, die ich in- und auswendig kenne? Euch wahrscheinlich auch. Und darum haben wir ja nie die Bibel fertig gelesen. Mein Sohn hat mich letztens gefragt, ob ich eigentlich die Bibel noch nicht fertig gelesen habe. Wie viel muss ich noch lesen will? Und das ist ja das Wunder, oder? Das kannst du immer neu lesen und verstehst etwas Tieferes im Gleichen, was du schon anders verstanden hast. In dem allem ist meine Erfahrung, der Prozess ist nicht einfach immer so einfach, der Erkenntnisprozess. Es gibt Phasen, im Christsein, da läuft es automatisch. Und es gibt Phasen, wo es viel schwieriger wird. Und zwar vor allem dann, glaube ich, wenn alles so rund läuft, wenn man schon lange im Glauben unterwegs ist, sich alles ein bisschen eingespielt hat. Man hat seine geistlichen Bereiche, man macht, was man üblicherweise macht. Und das ist ja durchaus, das sind ganz gute Sachen. Aber es kann einem ein bisschen zur Oberflächlichkeit verleiten. Dass man eben die Tiefgründigkeit ein bisschen verliert. Und darum muss die Gemeinde auch ein Ort sein, wo man gemeinsam das Ziel hat, Gott immer wieder neu und tiefer zu erkennen. Und ich glaube, die Gemeinde muss auch ein Ort sein, wo man sich mal aufrüttelt. Wenn man da ein bisschen am Einschlafen ist. Und aus diesem Grund tut Gott der Gemeinde und uns persönlich auch immer wieder mal Veränderungen zumuten oder zuführen, auch personell. Und oft finden wir das nicht so toll, oder? Weil es gibt Unsicherheit. Veränderung gibt Unsicherheit. Wie wird es dann? Oder Veränderung gibt auch eine Arbeit. Kann ich mal die Berufungskommission fragen? Die haben Arbeit gehabt. bis sie mich einmal da erkannt haben, ein Stück weit, und sind immer noch nicht weit gekommen. Ja. Aber doch leitet Jesus uns manchmal äußere Veränderungen ins Leben rein, wo wir vielleicht sogar als Unglück taxieren. Ja. Oder wo wir mindestens das Problem anschauen. Beziehungen, die wegbrechen können. Personen. Gesundheit. Oder auch sogar die Arbeitsstelle. Aber Jesus will, dass wir durch das auch aus Alltagsroutinen rauskommen. Und dass wir auch so auch neu werden für den Erkenntnisprozess. Die Herrlichkeit von Gott, die Doxa, wir haben gesehen, die ist unfassbar. Die ist unendlich. Die ist enorm gross. Und das ist das, was der Himmel zum Paradies macht. Was der Himmel zum ewigen Leben macht. Das sagen wir bei dir, das ist nie langweilig, kann ich euch sagen. Das ist dort, das füllt dich zu 100%. Das ist unerstrebenswert. Jetzt ist es aber so, dass die Erkenntnis, also die wachsende Erkenntnis von der Herrlichkeit, die soll jetzt schon unser Leben prägen. Soll jetzt schon das A und das O sein. Das ist die tägliche Nahrung. Ich kann ja sagen, der Erkenntnisprozess ist wichtiger als Unterhaltung. Ist wichtiger als Wohlstand. Und ist auch wichtiger als Gesundheit. Nicht einfacher, aber wichtiger. Wir haben gesehen, wenn wir Gott in seiner Herrlichkeit immer mehr kennen, durch seine ganze Persönlichkeit, dann macht es ganz viel mit uns. Dann bringt das uns Fürschi, das treibt uns an, das begeistert uns von Jesus. Und wisst ihr was? Genau das hat Jesus verdient. Begeistert die Jünger. Und wo wir in Stocken kommen, da leitet er manchmal Veränderungen in unser Leben, weil er uns helfen will. Und wisst ihr, das passiert nicht nur für das gilt nicht nur für Gemeinden, sondern auch für Pastorenfamilien. Die Veränderung, also so, wenn es nach mir gegangen wäre, also ich würde gerne bleiben und es ist alles gut, aber ich merke auch, dass es auch ein Aspekt ist, dass das braucht auch. Also wenn uns ab heute jemand fragt, um was geht es eigentlich im Leben? So in dem Leben, das wir da haben, um was geht es? Man könnte auch sagen, es geht um die Herrlichkeit Gottes, wo verborgen ist im Vater und im Sohn, und wo möchte, dass wir uns dann auch ausstrecken und sie noch mehr entdecken. Und das wünsche ich uns allen, dass wir in diesem Jahr in diesem Prozess Fürsche kommen können. Und Momente haben, wo man merkt, wow, jetzt, ich bin dran. Und er führt mich und geht tiefer. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass es die Herrlichkeit überhaupt gibt, was so mega ist. Herr, wir können sie nicht aus uns erreichen, aber du hast sie uns schon bereits jetzt in unsere Zukunft eingelegt und sie will jetzt schon abfärben. Ich möchte dich herzlich bitten, Herr Jesus, gib uns wieder neue Sehnsucht nach dieser Herrlichkeit und ein Ausstrecken in unserem Alltag. Und das kann wirklich immer mehr wieder funken und das Feuer grösser werden. Danke vielmals für deine Gnade und für dein Leiten, für die Zukunft von der FG Albisrieden, aber auch für uns als Pastorenfamilie. Danke vielmals, dass du zeigst, was dein Willen ist, was gut ist. Amen.